Hey ihr Lieben, ich freue mich riesig, bei euch zu sein. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier in dieser neuen Location und ich bin richtig begeistert, euch hier zu sehen, die Atmosphäre hier wahrzunehmen, eure strahlenden Gesichter zu sehen. Ich finde, euch ist hier richtig, richtig was Gutes gelungen und das macht mir richtig Spaß, hier einfach mit dabei zu sein. Ich glaube, ich komme jetzt jede Woche. Ist das okay, Flo? Oh, oh, genau. Genau, für diejenigen, die mich nicht kennen sollten, ich bin der Paul Reichenbach, bin in der Kirche im Westhaus sonst Pastor, deswegen wird es tatsächlich ein bisschen schwer, mit jede Woche hier vorbeizukommen. Ach so, okay, ja. Aber ich komme wirklich total gerne hierhin, einfach weil ich miterleben darf, ein Stück weit so aus der Distanz, mehr oder weniger, was hier an Bewegung da ist und wie ihr Jesus liebt und wirklich euer Leben ihm gebt und dazu beitragt, dass Stadt Augsburg ein Stück weit verändert wird. Und da, das seid ihr, die ihr das macht, mitmacht. Das ist richtig genial. Ja, genau. Ich darf heute mit euch über ein Thema reden, das uns alle etwas angeht. Ich habe in einem Buch gelesen, dass es in der Bibel scheinbar 500 Verse gibt, die etwas zum Thema Gebet sagen. Weitere 500 Verse, die etwas zum Thema Glauben sagen. Ist nicht verwunderlich, dass es so viel dazu gibt, weil letzten Endes geht es im Glauben um Thema Gebet zum Beispiel und auch um das Thema Glauben selbst. Aber es gibt ein anderes Thema, das über 2000 Verse hat, worüber die Bibel spricht. Und das ist über Vermögen, Geld, Besitz. Von 38 Gleichnissen, die Jesus erzählt, sind 16 davon, die was mit Geld zu tun haben. Ist eine Menge, oder? Also offenbar ist es so, dass das Thema Geld nicht ganz unwichtig ist. Und ich glaube, das ist irgendwie deswegen so, weil wir alle jeden Tag irgendwie mit Geld zu tun haben. Und da hat die Bibel etwas zu sagen. Nun, es ist so, wenn Kirche über Geld redet, dann hat man immer so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. So nach dem Prinzip, die Kirche will doch nur, dass sie mir das Geld aus der Tasche zieht. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du da mitgemacht hast mit Kirche, mit Glauben, mit dem Thema Geld. Ich möchte dich heute einladen, all das mal ein bisschen zurückzulegen und dich neu einzulassen, um mal die Frage zu stellen, wenn Jesus so viel Wert darauf legt, über Geld zu sprechen, was heißt das eigentlich für mein Leben? Und mein Wunsch ist es für dich wirklich, dass du einen befreiten Umgang auch mit dem Thema Geld, Besitz, Vermögen wirklich erleben darfst und dass heute ein kleiner Schritt in diese Richtung dazu beitragen kann. Nun, es ist ja so, über Geld sagt man, spricht man nicht so gerne. Entweder man hat es oder man hat es eben nicht, ne? Oder aber es ist manchmal so wie in diesem Witz, den ich gelesen habe, den ich nicht schlecht fand. Ein Martin beklagt sich bei seinem Kumpel. Mit Philipp ist es wirklich schlimm. Der Kerl hat einfach nie Geld. Darauf der Freund, wollte er dich etwa anpumpen? Martin, nein, ich ihn. Tja, egal wie du zum Thema Geld stehst, ob du Geld hast oder nicht, egal ob du was mit Kirche und Glauben zu tun hast, ich finde es richtig cool, dass du da bist und dass wir uns heute um das Thema Geld Gedanken machen können. Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Dankgebet. Dieses Dankgebet hat vor langer, langer Zeit David, ein König, der König von Israel, gesprochen. Folgender Hintergrund: Er hatte das Anliegen, einen Tempel zu bauen. Ein Tempel, also ein Ort, wo man Gott anbeten kann, wo Menschen hinkommen können, wo sie Gott begegnen, wo Gott selbst wohnt. Und er geht damit zu einem Propheten, dem Nathan, und ein Prophet ist jemand, der so im Namen von Gott eine Botschaft an die Menschen weitergibt. Er geht damit zu Nathan eben und erklärt ihm sein Anliegen und er bekommt als Rückmeldung, nein, du wirst diesen Tempel nicht bauen, das wird dein Sohn übernehmen. Aber David lässt sich nicht nehmen, Vorbereitung dafür zu treffen, diesen Tempel zu bauen. Was macht er? Er spendet richtig viel, viel Geld, Vermögen, damit der Bau dieses Tempels der nächsten Generation erfolgen kann. Und er macht noch ein zweites. Er fordert dann das Volk auf, ebenfalls zu spenden, mit dabei zu sein bei diesem Projekt Tempelbau. Und es kommt so viel zusammen, dass David richtig überwältigt ist. Und jetzt schauen wir mal in dieses Dankgebet hinein. Da heißt es in Chronik 29, genau, Vers 11. Du, Herr, besitzt Größe, Kraft, Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Du bist König, der höchste Herrscher über alles. Also David macht sich hier bewusst, zunächst einmal, wer Gott ist. Er sagt hier, Gott, hey, du bist so groß, dir gebührt aller Ruhm, aller Glanz, alle Majestät, du bist der König, du bist der Herrscher über alles. Und dann hat er in der Mitte diesen Einsatz. Da heißt es eben, alles, genau das haben wir hier unterstrichen, alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Alles. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Es gibt keinen Quadratmillimeter, der nicht Gott gehören würde. Und zwar im Himmel und auf der Erde. Alles, alles eben gehört Gott. Nichts ist davon ausgenommen. Und als David diese Erkenntnis hat, hat das für ihn eine weitere Konsequenz für sein Leben. Und er macht dann zwei Schlussfolgerungen in dem Gebet. Und das schauen wir uns jetzt weiter an. Im Vers 14 heißt es, wer bin ich schon und was ist mein Volk, dass wir dir heute so viel geben konnten? Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir. Der nächste Vers, Herr unser Gott, wir möchten einen Tempel bauen, um deinen Namen zu verherrlichen. Das ganze Baumaterial, das wir heute dafür zusammengelegt haben, kommt aus deiner Hand und darum gehört es auch dir. Also David macht folgende Schlussfolgerung. Er sagt, wenn Gott alles gehört, hey, dann wird folgendes klar, das, was ich gegeben habe, was er David gegeben hat, was das Volk gegeben hat, war nicht etwas, was sie als Eigentum weitergegeben haben, sondern das, was Gott sowieso gehörte, haben sie wieder zurückgegeben. Sehr interessant. An dieser Stelle habe ich meine Frage, hat jemand eigentlich 100 Euro von euch für mich? Ja? Oh, hey, Paul! Ey, ich danke dir. Richtig großzügig, der Kerl. Liegt vielleicht am Namen. Ich habe ja gesagt, ich möchte euch beibringen, einen befreiten Umgang mit Geld zu haben. Du bist um 100 Euro leichter, ne? Danke dir. Also, schönen Tag noch, ich gehe essen. Okay, kommen wir nochmal zurück zum Text. So. Also, was David hier deutlich macht, ist eben, alles, was wir besitzen, gehört eigentlich Gott. Und wenn wir etwas spenden, dann spenden wir nicht in Wirklichkeit was, weil es gehört ja so zu ihm. Was David mit anderen Worten deutlich macht, ist, wir, die wir Vermögen haben, die wir Besitz haben, die wir Geld haben, was auch immer, wir sind eigentlich nur Verwalter. Wir sind Verwalter. Und das fordert uns heraus, weil wir denken doch ganz oft, also ich ertappe mich dabei, Moment mal, das, was ich habe, das habe ich mir doch selbst erarbeitet, oder? Ich habe sogar dafür auf andere Dinge verzichtet, damit ich das habe, was ich jetzt habe. Also ist das dann nicht ein bisschen frech, wenn da jemand kommt und selbst wenn er Gott heißt, wenn er sagt, gib mir mal 10% davon, ist das nicht ein bisschen frech zu sagen, weil ich habe doch dafür gekämpft und gearbeitet und geschuftet und auf andere Dinge verzichtet? Wisst ihr, wie die Antwort von David da ausfällt? Das schauen wir uns im nächsten Vers an. Da heißt es, du verleihst Reichtum und Ehre, du allein bist der Herr. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Du kannst Menschen groß und mächtig machen. Hey, was David hier sagt, ist, stopp, wenn du so denkst, wenn du in diese Falle tappst, dann mach mal stopp, mach dir nochmal klar, von wem kommt eigentlich deine Kraft? Woher kommt deine Intelligenz? Woher kommt das Material, das du verarbeitest? Woher kommt dein Atem, den du atmest? Wer hat dir all das gegeben, all das ermöglicht? Und er macht klar, alles kommt von Gott selbst. Er ist derjenige, der das eben möglich macht. Er macht Menschen groß und mächtig. als das Volk Israel, vielleicht kennt ihr die Geschichte, die waren ja für eine Zeit lang in der Sklaverei in Ägypten und werden dann befreit und dann wird ihnen Folgendes gesagt: Wenn es euch eines Tages gut geht, dann behaltet in Erinnerung, von wem all das kommt. Und das heißt dann im nächsten Vers: Wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der heute noch für euch gilt. Also was wird hier nochmal unterstrichen? Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt. Genau dieser Punkt. Und das zieht sich ebenso durch die Bibel. All das, was wir haben, das ist die Konsequenz, wenn wir sagen, Gott ist der Herr über allem. Alles gehört ihm, dann können wir ihm eigentlich nichts geben, was ihm nicht gehört. Das ist all das, was ich einbringe, meine Kraft, meine Intelligenz, meine Gaben, meine Fähigkeiten, das gehört ihm sowieso. Weil Gott ist es, der das möglich macht. Was glaubt ihr eigentlich, warum da Paul mir gerade diese 100 Euro so schnell gegeben hat? Ich habe es ihm vorher gegeben. Ich habe ihm vor dem Gottesdienst die 100 Euro gegeben und habe ihm gesagt: Paul, wenn ich im Gottesdienst sage, wer hat 100 Euro für mich, kannst du mir diese 100 Euro wiedergeben? Für Paul war das gar keine Frage, ob er mir das Geld wiedergibt, weil er wusste, wem gehört dieses Geld? Paul. Gott. Super, wir haben schon was gelernt. In diesem Fall dem Namensvetter. Deswegen war es für ihn gar keine Frage, dass er mir die 100 Euro komplett wieder zurückgibt. Er hat sich nicht gedacht: Moment, ich gebe nur 10%. Nein. Für ihn war klar, er ist nicht Eigentümer von diesen 100 Euro. Er ist nur Verwalter davon. Wisst ihr, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde: Paul, von diesen 100 Euro kannst du 90 Euro behalten und 10 Euro gibst du mir. Was wäre ich dann? Großzügig. Genau. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben eben gesagt, alles gehört Gott. Und Gott fordert uns heraus, 10% zurückzugeben. 90% sagt er, mach damit, was du willst. Was ist Gott? Großzügig. Alles gehört ihm. Und er sagt, hier, mach damit, was du willst. Hey, und wenn es für dich okay ist, gib mir doch diese 10% wieder zurück. Wisst ihr, auf menschlicher Ebene sagen wir, ist voll logisch, ne? Aber jetzt in Bezug auf Gott, dann denken wir, was erlaubt sich da Gott? Ja? Aber ihm gehört alles. Und deswegen können wir wirklich feststellen, an dieser Stelle, Gott ist wirklich großzügig. Und das ist sehr markant im Gegensatz zu den Göttern der Antike, der damaligen Zeit. Denn Götter der damaligen Zeit waren alles andere als großzügig. Götter der damaligen Zeit waren Götter, die besänftigt werden mussten, die nicht kalkulierbar waren. Es waren Götter, die egoistisch waren, die nach Gutdünken handeln konnten. Aber hier haben wir einen Gott, der sich vorstellt und sagt: Ich gebe alles für dich. Ich bin richtig großzügig. Diese Großzügigkeit darfst du erleben bei Gott. Nun, es kann sein, dass du sagst, aber ich habe ja gar nicht so viel. Vielleicht dann, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, ein bisschen mehr Vermögen habe, dann kann ich anfangen, nach diesen Prinzipien zu leben. Wisst ihr, Gott kommt es aber nicht darauf an, wie viel 10% bei dir ausmachen. Ob das 1.000 sind, 2.000, 10.000, 100, 1 Euro, völlig Schnuppe. Er lädt dich ein, nach seinen Prinzipien zu leben, egal wie viel 10% sind. Er sagt, fang jetzt schon an, ein treuer Verwalter zu sein mit dem, was du jetzt hast. Ich habe vor einigen Jahren mal mit einem Freund darüber gesprochen, der nach seinem Studium eine Menge Geld verdient hat. Und er sagte mir, seine Feststellung ist die, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Was wollte er damit sagen in Bezug auf Geld? Er hat gesagt, wenn du als jemand, der wenig Geld hat, nicht lernst, damit gut umzugehen, kannst du es auch dann nicht, wenn du viel Geld hast. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Es ist deswegen erstmal völlig egal, wie viel Einkommen du hast. Es ist immer für jeden von uns auch eine Herausforderung, eine Challenge, 10% zu geben. Egal, ob du viel oder wenig hast. Und die Frage ist aber, bin ich bereit, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen und zu sagen, okay, wenn Gott alles gehört, wenn Gott so großzügig ist, dann will ich lernen, nach diesen Prinzipien zu leben. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen weiteren Bibelvers. Jetzt schaue ich gerade mal. Ja, genau. Den habt ihr auch letztes Mal schon gehabt aus dem 1. Timotheusbrief. Da heißt es nämlich, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß. Vielleicht stolperst du über diesen Einstieg, den habe ich auch unterstrichen, wo es eben heißt, naja, nach dem Prinzip, wenn ich reich bin, muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich mal nachgegoogelt, die Weltbank, der Weltbank zufolge ist es so, als absolut arm gilt man in dieser Welt, wenn man mit 2,15 Dollar pro Tag oder weniger wie 2,15 Dollar pro Tag auskommen muss. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt zur Verfügung hast, ganz pauschal. Ich weiß, man muss die einzelnen Situationen sich anschauen. Ganz pauschal gesprochen, glaube ich, dürfen wir sagen, wir in Deutschland gehören zu der Wohlstandsgesellschaft. Weltweit gesehen gehören wir zu den reichsten Menschen dieser Welt. Ganz pauschal muss man das so ausdrücken. Und dennoch wird hier ein anderer Aspekt wird hier deswegen viel deutlicher gemacht in der Mitte, nämlich, da heißt es nämlich, die Frage letzten Endes ist, worauf setze ich meine Hoffnung? Was für einen Zweck hat Reichtum, Besitz, Geld in meinem Leben? Und ich möchte euch so zwei Prinzipien nochmal mitgeben, was Verwalterschaft eigentlich ausmacht. Wie kann ich ein guter Verwalter sein? Paulus fordert hier eigentlich auf, setze deine Hoffnung nicht auf Geld, nicht auf Reichtum, nicht auf das, was du kannst, was du geschafft hast, sondern setze deine Hoffnung eben auf Gott. Sei ein guter Verwalter. Jörg, vielleicht kannst du die nächste Folie einmal zeigen. Genau. Verwalterschaft, da geht es darum, Vertrauen gegenüber Gott zu haben. Darum geht es. Manchmal suggeriert uns Geld, Reichtum, Besitz, dass wir, wenn wir mehr davon haben, wir mehr Freiheit haben, mehr Sicherheit haben, mehr Dinge schaffen können, uns erlauben können, wir das Glück kaufen könnten, unabhängiger sind und so weiter. Reichtum hat so eine magische Wirkung, dass wir denken, wir müssen einfach nur mehr davon haben, dann geht es mir schon gut. Aber das Problem dabei ist, dass damit eigentlich Reichtum eine Position in unserem Leben einnehmen will, die Gott gehört. Immer dann, wenn ich denke, will ich doch nur ein bisschen mehr Geld haben und dann wäre mein Leben in Ordnung, macht das klar, wo mein Fluchtpunkt ist, oder? Worauf setze ich meine Hoffnung? Und deswegen geht es bei Verwalterschaft darum, zu sagen, okay, mit all meinen Finanzen auch möchte ich wirklich Gott von Herzen einfach dienen. Ich möchte finanzielle Entscheidungen treffen, die Gott groß machen. Und deswegen gibt es in der Bibel ein Prinzip tatsächlich, das das sehr gut zum Ausdruck bringt, wie ich Gott vertrauen kann, auch mit meinen Finanzen. Und zwar, das allererste, wozu die Israeliten zum Beispiel aufgefordert wurden, ist, wenn sie die Ernte eingefahren haben, war, gebe das Beste und den ersten Teil von dem, was du bekommen hast, gib es direkt Gott. 10%. Wisst ihr, es ist ein großer Unterschied, ob ich am Ende von meinem Überfluss noch was Gott gebe, dann hat das nicht viel mit Vertrauen zu tun. Aber wenn ich am Anfang Gott gebe, im Vertrauen darauf, dass es bis zum Ende meines Monats reichen wird, der Rest, den ich da habe, dann drückt es aus, ich vertraue Gott meine Finanzen an. Ich möchte einen zweiten Aspekt nennen. Bei Verwalterschaft geht es darum, Gott eben zu ehren. Und das ist eigentlich ein logischer Punkt. Deswegen, weil ich habe ja gesagt, Gott gehört sowieso alles und wenn Gott uns so viele Dinge zur Verfügung stellt, dann ist ja klar, das, was er mir zur Verfügung stellt, sollte ich am besten so einsetzen, ja, dass Gott Freude daran hat, dass er Spaß daran hat und sagt, hey, das, genauso würde ich es vielleicht auch machen. Ja? Ich lese mal den Vers da weiter, den Paulus da weitergeschrieben hat an Timotheus. Da heißt es dann eben, und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Also, wie kannst du Gott ehren mit deinen Finanzen, mit deinem Besitz? Das Erste, vielleicht für dich Überraschende ist, indem du Freude daran hast. Hey, wenn du vermögend bist, dann musst du nicht mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend laufen. Gott ist nicht gegen Reichtum. Gott möchte, dass du aber weißt, woher all das Gute kommt, das du hast. Und er möchte, dass du in Dankbarkeit mit dem umgehst, was er dir zur Verfügung stellt. Hey, also freu dich daran, wenn du Geld hast. Du darfst dir was kaufen, du darfst dich dran freuen. Ist voll in Ordnung. Und wenn du das tust, dann ehrst du Gott damit. Zweiter Punkt, der hier auch genannt wird, ist, tue Gutes, teile mit anderen, sei freigebig, sei großzügig. Gott ist großzügig. Er segnet dich, deswegen segne andere. Gott ist großzügig, deswegen sei du großzügig. Und in der Bibel kommt dann immer wieder an verschiedenen Stellen sowas hoch, wie zum Beispiel in den Sprüchen, da heißt es, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher. Andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Also das Prinzip, was Gott uns hier so vorstellt, ist, das, was du hast, ist dafür da, um auch anderen daran teilhaben zu lassen. Wisst ihr, wir werden ja in diese Welt hineingeboren als Menschen, die darauf angewiesen sind, von anderen versorgt zu werden, als Baby. Ne? Wir sind also als jemand geboren, der gewohnt ist zu nehmen. Wir müssen erstmal nehmen. Liebe müssen wir erstmal nehmen, bekommen. Ja? Um uns herum dreht sich die ganze Welt als Baby. Das ist soweit auch alles in Ordnung. Das Problem ist nur, dass wir manchmal als Erwachsene dann denken, das sei nach wie vor so, dass die Welt dafür da ist, damit es mir gut geht. Und wir nehmen uns und nehmen uns und nehmen uns und achten keine Grenzen und denken, wir sind der Bauchnabel dieser Welt. Aber was Paulus sagen möchte, ist Folgendes. Werde aus einem Nehmer zum Geber. Lass dich verändern. Steig aus diesem Rad, wo du denkst, Reichtum ist das Glück dieser Welt. Setz deinen Fokus woanders hin. Sei du derjenige, der lernt zu geben, eine neue Gesinnung hat, einen Perspektivewechsel vornimmt, auch in Bezug auf Geld. Warum? Weil Gott selbst ganz anders darüber denkt. Weil Gott selbst großzügig ist. Hey, wir haben es eben in den Liedern gesungen, ne? Wie großzügig Gott ist. Er läuft uns hinterher. Wir haben darüber gesungen, dass Gott uns Freiheit schenken möchte in Jesus. Freiheit von diesem Denken, es geht doch nur um mich. Freiheit, immer nur mehr haben zu wollen von anderen. Hey, das möchte Gott verändern in unserem Leben. Wenn wir über Gott nachdenken, dann stellen wir fest, er ist großzügig im Vergeben, er ist großzügig in seiner Gnade, er ist großzügig in seiner Barmherzigkeit mit mir. Ständig falle ich auf die Schnauze und ich darf immer wieder neu beginnen. Wie genial ist das denn? Oder wir feiern jetzt an Weihnachten, dass dieser große Gott Mensch wird, egal ob ich was mit ihm zu tun haben wollte oder nicht. Großzügig. Großzügig gibt Jesus sein Leben für dich und für mich eben damit, nicht nur damit wir wieder irgendwie zurechtkommen in unserem Leben, sondern das Verrückte ist ja, wir dürfen dazu Kinder Gottes werden. Ist das nicht großzügig? Wir dürfen Erben werden für etwas, was wir nicht geleistet haben. Gott ist großzügig. Und deswegen möchte er mein und dein Leben verändern. Deswegen möchte er mein und dein Leben verändern. Er möchte, dass es wirklich einen Perspektivwechsel gibt und wir Freiheit in Bezug auch auf die Finanzen bekommen und nicht denken, wenn ich jetzt was abgebe, habe ich ein Problem. Nein, dann hast du das Problem, dass du Segen bekommst. Das ist die Botschaft. Dass Gott dir Gutes tun möchte. Wenn ich in die Geschichte meiner Kirche schaue, der Kirche im Westhaus, dann habe ich festgestellt, dass ein Vers habe ich noch dazu, ganz kurz, aus dem Korintherbrief. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Also wenn ich an meine Kirche denke, dann weiß ich, dass es Menschen gegeben hat, die genau nach diesem Prinzip gelebt haben, dass sie gesagt haben, ich bin bereit zu geben und auszusehen, auch mit finanziellen Mitteln, in der Erwartung, dass genau das wieder zurückkommen wird. Das heißt auf gut Deutsch, es hat damals Menschen gegeben, die eine Perspektive hatten und einen Blick hatten für Menschen, die sie namentlich nicht kannten. Und wir erleben heute, und wir haben das in den letzten Jahren weiter erlebt, dass Gott das wirklich segnet und bestätigt. Wisst ihr, eure Geschichte ist so ähnlich. Auf den Stuhl, auf dem du gerade sitzt, sitzt du deswegen, weil Menschen dich gesehen haben, obwohl sie dich noch nicht kannten, aber gesagt haben, ich möchte so leben, wie Gott es will. Ich möchte meine finanziellen Ressourcen ihm zur Verfügung stellen. Ich möchte damit aussehen. Und jetzt bist du Teil dieser Segenslinie. Deswegen so cool, dass du heute da bist. Du kannst das feiern und darfst andere Leute feiern, die genau das gelebt haben. Und du darfst aber einsteigen in genau dasselbe System. Was heißt das jetzt nun für dich praktisch? Ich möchte mal den Sack zubinden. Was könnte so dein nächster Schritt sein? Das erste und wichtigste ist, sei ein Verwalter, okay? Was heißt das für dein Budget, für dein Geld? Ich brauche hier einmal ein paar Stifte. Also, wir alle haben 100% pro Monat zur Verfügung. Ist so. Von deinen 100% habe ich eben gesagt gehabt, Gott lädt uns ein, dass du von den ersten 10% Gott gibst. Okay? Von deinem ersten Gehalt, von deinem ersten Einkommen, die ersten 10% gehen an Gott. Vielleicht sagst du, boah, nach wie vor ist das echt eine Herausforderung. Ich bin das nicht gewohnt, ich komme aus einer ganz anderen Kultur, finde ich schwierig. Kann ich nachvollziehen? Und ich lade dich dann zu einer Challenge ein. Und zwar nehme ich der, dass du sagst, okay, ich fange an, jeden Monat einen Teil zu geben. Schon mal regelmäßig was zu geben. Spätestens im nächsten Jahr, und das ist schon bald, steigerst du das. Und du fängst an, Jahr für Jahr zu sagen, okay, ich möchte immer mehr in diese Richtung gehen. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch gelesen, das hat mich echt herausgefordert und seitdem lebe ich das auch. Ihr müsst es nicht so machen, aber das war für mich eine persönliche Herausforderung, okay? Da stand in dem Buch drin, dass der Autor geschrieben hat, der hat gesagt, er habe sich vorgenommen, jedes Jahr mehr zu spenden als im Jahr davor. Ich habe gesagt, boah, auf diese Challenge möchte ich mich einlassen. Jedes Jahr möchte ich mehr geben als im Jahr davor. Und seitdem mache ich das auch. Das ist schon einige Jahre her. Und ich erlebe nicht, dass ich Mangel erlebe, sondern ich erlebe, wie Gott gibt und versorgt. Vielleicht ist es deine Challenge. Maybe. Muss es nicht. Aber fang doch mal an zu sagen, okay, das Erste gehört Gott, das Beste gehört ihm. Und es ist ein Perspektivwechsel nochmal, ne? Es gehört eigentlich alles ihm, aber 10% will er wieder haben, okay? Zweites Prinzip, was ich lebe an dieser Stelle ist, ich sage mir, bei diesen 10%, die wurden damals in den Tempel gebracht. Dort, wo Gott wohnt und wo die Gemeinschaft mit Gott erlebt wurde. Heute haben wir nicht einen Tempel, sondern verschiedene Tempel. Das ist hier euer Tempel, in Anführungsstrichen. Deswegen, ich handhabe es so, ich weiß nicht, wie ihr das hier bei euch in der Kirche handhabt, kann der Flo dann korrigieren. Ich sage, der größte Anteil von diesen 10% geht in die Ortsgemeinde, wo ich hingehe. Also in diesem Fall in die Kirche im Westhaus. Das ist mein Zuhause, meine Heimat, mein geistliches Wachstum, wo ich weiter wachsen kann. Und dann gibt es ein paar weitere Projekte, auch aufgrund meiner Geschichte, wo ich einzelne Personen oder Missionare unterstütze, wo ich sage, okay, die kriegen einen kleineren Anteil davon. Aber das Wesentliche passiert eigentlich hier. Für euch jetzt in diesem Fall hier bei Pax. Deswegen glaube ich, das ist euer Tempel. 10%. Dann nehmen wir mal eine andere Farbe. Weitere 10% solltest du sparen. Und zwar sagt man allgemein so bei dem Thema Finanzen, dass es wichtig ist, dass man 3 Monatseinkommen als Reserve bei der Hand hat. Warum? Ganz einfach deswegen, weil eine Waschmaschine geht kaputt, irgendeine Reparatur, die nicht vorhersehbar ist, braucht man irgendwie Geld. Deswegen, das Ziel wäre, 10% zu sparen, damit du eben, sag ich mal, mindestens 3 Monatsgehälter so als Rücklage hast, die eben nicht langfristig angelegt sind, sondern auf die du sofort zugreifen kannst. Okay? Nächster Punkt. Dann haben wir hier noch eine Farbe. Nimm mal Orange, gut. Jetzt machen wir mal 50-60% fixe Kosten. Okay. Also, wir alle müssen irgendwo wohnen, haben ein Auto vielleicht oder einen Roller oder was auch immer, Versicherungen. Und man sagt eigentlich, wenn man gut mit Finanzen umgehen möchte, sollten die fixen Kosten nicht höher sein wie 50-60% von dem, was du im Monat hast. In Städten, wie zum Beispiel in Augsburg, ist das schon eher eine Herausforderung, weil die Mietpreise zum Beispiel sehr hoch sind. Trotz alledem macht das deutlich, in welche Richtung es zumindest langfristig gehen sollte. Ja? Ich weiß, so als Student ist diese Rechnung wahrscheinlich schwer zu halten. Ne? Aber vom Prinzip her, ihr seid ja nicht ewig Studenten, gehe ich jetzt mal von aus. Sollte das die Perspektive sein, dass man sagt, okay, ich achte mal auf, wie groß ist der Fuß, auf den ich lebe. Also wenn du schon merkst, dass deine fixen Kosten, sag ich mal, da drüber sind, dann wird dein Leben auch anstrengender, weil du eben kaum Spielraum hast, mit deinen Finanzen irgendwie vernünftig umzugehen. Ja? Deswegen ungefähr, das sagt man so, um die 50-60% sollten es die fixen Kosten sein, das sollte es nicht übersteigen. Und damit haben wir hier aber dann noch etwa 20%, sage ich jetzt mal, sag mal, freie Verfügung soll das heißen, ja? So. Und diese freie Verfügung ist gemeint eigentlich dafür, wie zum Beispiel, wie kannst du Gott ehren, haben wir gesagt gehabt, unter anderem, indem du es genießt. Du gehst mal zusammen, gehst mal essen, lädst mal jemanden ein, den Pastor oder so und die Frau. Ja, es gibt ja noch Angestellte, das finde ich mega. Der Jakob, ist der da? Ah, der ist krank, okay. Ja. Und der Julian, wer ist eigentlich der Julian? Ah, da ist der Julian, ah, mega, genau. Cool, ey, super, dass du hier angefangen hast, freut mich richtig. Also auch den einladen, ne? Also, 20% zur freien Verfügung, 20-30%, ne? Oder für langfristige Dinge, die man anschaffen möchte, keine Ahnung, du willst ein Auto kaufen, du willst eine Traumreise machen, keine Ahnung was, du willst heiraten. Also irgendwas, wo du sagst, okay, das sind langfristige Dinge, da macht es Sinn, zusätzlich eben sich was anzulegen, langfristig anzulegen, in diesem Sinne, dass man sagt, okay, da binde ich Kapital für einen längeren Zeitraum, der eben nicht in diese Richtung gehört. Ja? Oder Weiterbildungen oder was auch immer was. Das wären hier, das wäre so dieser Punkt. Was wir hier damit gemacht haben, ist letzten Endes Verwalterschaft. Vielleicht weißt du gar nicht, wie viel du wofür ausgibst gerade in deinem Leben. Dann wäre das dein erster Schritt, mal zu überschlagen. Wie sieht es denn eigentlich in meinem Leben aus? Wie gehen wir gerade mit unserem Geld um? Passt das? Wo müssen wir Korrekturen vornehmen? Wo sind wir herausgefordert, meinetwegen fixe Kosten zu reduzieren? Oder wie gehen wir eigentlich mit unseren freien Mitteln um? Wie auch immer, da zu überlegen, was könnte das für mich jeweils bedeuten? Zweiter Punkt ist, wir haben eben gesagt gehabt, Jörg, die auf der linken, nochmal einen Klick weiter, vertraue Gott. Und bei diesem Vertrauen auf Gott habe ich eben hier zwei Unterpunkte gemacht. Ich lade dich ein, einmal dein Leben Gott anzuvertrauen und eben deine Finanzen Gott anzuvertrauen. Ich glaube tatsächlich, dass es einen grundlegenden Change in unserem Leben braucht, damit wir auch so leben können. Freizügigkeit, Großzügigkeit leben können. Und das hat was mit dieser Grundentscheidung zu tun, zu sagen, okay, Jesus, du bist der Herr in meinem Leben. Und Jesus, du darfst in meine Finanzen mit hinein reden und Veränderungen bewirken. Ich möchte mich mit dir auf den Weg machen. Genau, super, die Band ist auch auf dem Weg, sehr schön. Deswegen, ich möchte dich einladen. Ich weiß nicht, wie du zu Jesus stehst. Ich kenne euch jetzt zu wenig. Aber ich finde es wichtig, auch da nochmal für sich klarzumachen, wie sieht es denn jetzt aus? Vertraue ich diesem Jesus? Und dann gibt es eben diese verschiedenen Lebensbereiche. Wie sieht es denn jetzt meinetwegen im Bereich der Finanzen aus? Vertraue ich ihm meine Finanzen wirklich an? Und wenn du da sagst, ich habe da echt ein Thema, sowohl mit Jesus als auch mit meinen Finanzen, dann lade ich dich ein, heute einen nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte mit jemandem darüber reden, dass er mich begleitet oder sie mich begleitet, wie wir den nächsten Schritt gehen können. Und hier sind Leute immer für euch da, die gerne mit euch darüber ins Gespräch kommen. Und der dritte Punkt ist eben, so abschließend, hey, ehre Gott mit dem, was du hast. Genieße es, was du hast. Sei dankbar. Klopf Gott auf die Schulter und nicht dir. Gib ihm die Ehre für das, was du erleben und genießen darfst. Und dann aber tue Gutes. Hey, du bist gesegnet. Deswegen, weil Gott dich segnet. Und du kannst zum Segen für andere da sein. Und Gott ist großzügig. Hey, deswegen lerne, immer mehr so zu sein wie er. Großzügig zu sein. Andere daran teilhaben zu lassen, andere zu unterstützen, sodass sein Reich wächst. Und dazu seid ihr ganz herzlich eingeladen.